des Bildes, des Kunstbildes meint und in der neuzeitlichen Tradition ja zum Beispiel durch eine Theorie wie die von Lessing bespielt worden ist. Lessing hat den Terminus des fruchtbaren Augenblicks geprägt und damit die Aufgabe des Historienbildes umrissen, dass eine Handlung so darstellen muss, dass also in diesem Moment, der hier eingefangen ist, die ganze Geschichte, also das Vorher und Nachher, auch mit aufgerufen ist und in diesen Augenblick einfließt, der sozusagen als Gegenwart erfahren werden kann. Also diese imaginäre Augenzeugenschaft des Bildbetrachters, der sich also in der Erfahrung des Bildes sozusagen an dieser Handlung schauend beteiligt. Das ist also diese Gegenwärtigkeit, die in der abstrakten Kunst natürlich nicht mehr gegeben ist, sondern ersetzt wird oder nach und nach durch eine physische Gegenwart der Bildmittel selbst ersetzt wird. Die physische Gegenwart von Farbe und Leinwand ist dann dieser neue Charakter von Präsenz, der sich eben jenseits von Illusion herstellt. Der Irrtum, den ich immer wieder versuche einzukreisen und sozusagen zurückzuweisen, ist der, dass die Aufkündigung der Illusion des fruchtbaren Augenblicks nun wiederum eine Art Zeitlosigkeit des Kunstwerks hervorgebracht habe, also dass man sozusagen zurückgeht auf das Kultbild, wo ja diese dieser Ewigkeitswert nun gebunden an die christliche Religion nun ein entscheidender Anspruch ist, der in der Liturgie sozusagen die immer wiederholte Wahrheit des einen Glaubens meint. Also diese Überzeitlichkeit, diese Ewigkeit scheint in manchen der Künstlertheorien als eben metaphysischer Anspruch wieder auf, scheint aber auch auf etwa in postmodernen Theorien. Ich nenne hier nur als ein Beispiel Rosalind Krauss, die ein Essay über das Raster geschrieben hat, The Grid, und hier parallel zum Universalen und anderen Künstlertheorien der Moderne hier dieses Raster als eine überzeitliche, als etwas Überzeitliches deutet und beginnend mit den Fensterbildern von Caspar David Friedrich dieses Raster als a paradigm or model for the anti-developmental, the anti-narrative, the anti-historical sieht. Also das finden Sie in diesem Rasteraufsatz von Krauss, den ich hier nur noch mal abgekürzt zitiere, als Symptom dafür, also für meine These, dass in der postmodernen Theorie oder postmodernen Ästhetik eigentlich die ästhetische Utopie des Modernismus sozusagen epistemisch weitertransportiert wird. Kann ich hier nicht jetzt restlos ausführen, aber das wollte ich noch mal hier angeführt haben. Also es scheint mir, obwohl hier kein metaphysischer Anspruch hinter Krausens Ansatz steht, doch eben ein Anschluss an diese Stillstellung, an diese Idee des Universalen gegeben zu sein. Also eine Art Aufkündigung von Geschichte, die ja mit dem Begriff der Postmoderne verbunden ist, wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie Arnold Gehlen gelesen haben, der 1960 ja dieses Ende der Geschichte als einer gerichteten Bewegung sozusagen verkündet hat. Also das dagegen versuche ich hier sozusagen die Eigenbewegung der Kunst als Geschichte, als gerichtete Geschichte festzuhalten. Also ich denke, dass es bis in die Gegenwart eine solche logische, konsequente Entwicklung gibt, die man nachzeichnen kann und die man über diesen Begriff des künstlerischen Ikonoklasmus einfangen kann. Ich möchte jetzt hier ein bisschen Literatur Ihnen hinstellen. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Ich möchte hinweisen darauf, dass das Kunststück über Pollock's Number 32, 1950. Das wird auch, das ist ja vergriffen und wird demnächst auch online verfügbar sein über die Heidelberger Uni, wenn Sie da dann mal reinschauen wollen. Ich habe jetzt die Literatur vom letzten Mal nicht nochmal auf die Tafel geschrieben. Hier ist dann nach wie vor Louis Marin der interessanteste Autor, auf den ich heute auch nochmal etwas zu sprechen kommen werde. Ja, ich schaue erstmal zurück, wie immer. Wir haben uns mit dem Schriftbild beschäftigt und uns klargemacht, dass ja auch das sogenannte Schriftbild oder Sprachbild, wie es bei Magritte dann heißt, die Kritik der Linie vorantreibt. Insofern ja die Linie auch Bestandteil der Schrift ist und als Bestandteil der Schrift eben auch ein ganz wichtiger Sinnträger. Ich habe ausgeführt, dass Klee in seiner Wendung gegen die kubistische Destruktion die Schrift im Bild nun anders benutzt als die Kubisten in der Collage dies tun, also dass er nämlich aus diesem Fragment, aus diesem Detail reell, das ja hier das Journal zum Beispiel oder die Zeitungsseite, dass er aus diesem buchstäblichen Fragment nun etwas anderes schafft, nämlich die Schrift einbindet in die kubistische Architektur selbst, also Agnus Dei qui tollis peccata mundi, also auch noch eine Art Gebet, Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünde der Welt, also Anklänge an die Romantik und ihre religiöse Kunstauffassung hier ganz überdeutlich sind, also ein romantischer Impuls gegenüber dem kubistischen Collage-Prinzip. Die Schrift wird liiert mit der Zeichnung, die Getrenntheit von Zeichen und also Schrift und Zeichen wird aufgehoben. Eine andere Form von oder anders gesagt, ein Versuch, das kubistische Bild sozusagen als Bild im Bild aufzurichten und es also durch diese Fiktionalisierung sozusagen zur Architektur zu poetisieren und zu einem Ganzen zu machen. Ich möchte in diesem Zusammenhang des Sprachbildes auch etwas nachtragen, was ich letzte Woche vergessen habe, nämlich die Tatsache, dass wir uns ja mit der Krise der Repräsentation nicht nur im Hinblick auf das Bild, sondern auch umfassend im Hinblick auf die Sprache beschäftigen. Also auch bezüglich des Sprachgebrauchs ist dieser Sinnentzug erfahren worden. Und hier ist der sogenannte Chandos-Brief von Hugo von Hofmannsthal aus dem Jahr 1902 anzuführen, der diese Sprachkrise analog zu der des Bildes formuliert. Und ich entnehme das hier der Publikationsanzeige. Er sei nicht, so schreibt Chandos, und das ist natürlich eine autobiografische, dieser Text hat eine autobiografische Bedeutung. Er sei, so schreibt er, nicht mehr in der Lage, Zusammenhänge denkend oder sprechend darzustellen. Er habe keinen Zugang zu einer trostspendenden Religion und gleichzeitig entferne er sich von den Menschen. Alles zerfalle in Teile, die zu ordnen, die im Alltagsgebrauch abgenutzte Sprache nicht mehr imstande sei. Chandos beklagt, dass Worte zu wirbeln würden, die ihn ins Nichts hinabzögen. Vergeblich suche der Dichter Hilfe bei Seneca und Cicero in der Sprache der römischen Antike. Chandos beschreibt erhabene oder aufwühlende Empfindungen, die er zum Beispiel beim Anblick eines Baums oder einer Gießkanne habe, die sich aber nicht in Worte fassen ließen. Die Empfindungen flössen hinüber zum Objekt der Anteilnahme und lösten vorübergehend die Grenzen des Subjekts auf. Chandos hat die Ahnung eines möglichen neuen Verhältnisses zum ganzen Dasein, sofern es gelänge, mit dem Herzen zu denken. Ja, also das ist eine Schrift, die uns genau diesen Topos für die Literatur zur Kenntnis bringt, den wir auch bei Cézanne schon gesehen haben, also der Versuch sozusagen in der Natur, also in der Wahrnehmung der Natur aufzugehen und hier ein neues Verhältnis zum Ganzen, zur Wirklichkeit zu gewinnen. Diese Idee von Chandos, dass er also mit den Objekten eine besondere Beziehung, eine unmittelbare Beziehung eingeht. Hier scheint auch der surrealistische Wunsch auf oder die surrealistische Idee, die Magritte ganz besonders stark macht, nämlich das Mysterium des Gegenstandes, also über das dann die Relation zur Welt, also dieser Weltverlust wieder aufzuheben sein soll, ne? Also durch die mystische Beziehung zum Gegenstand. Zum Vergleich könnte man auch Klees Einsicht in das Epigonentum der Moderne anführen gegenüber der klassischen Kunst Italiens, die er in der gleichen Zeit formuliert. Er formuliert nämlich hier in seinem Tagebuch nach seiner Italienreise, dass er jetzt so weit bin ich jetzt, dass ich die große Kultur der Antike und der Renaissance überblicke. Nur zu unserer Zeit kann ich mir kein künstlerisches Verhältnis denken. Große Ratlosigkeit, deshalb bin ich wieder ganz Satire. Sollte ich mich noch einmal ganz drin auflösen, vorläufig ist sie mein ganzer Glaube. Vielleicht werde ich nie positiv. Zitat Ende. Also das zeigt, dass Klee, also in dieser frühen Zeit, gerade nachdem er eben auf dieser Bildungsreise sich über die klassischen Altertümer und die Kunst der Renaissance gebildet hat, nun spürt, dass er nun diesem Ideal nicht folgen kann und er will eben auch nichts Unzeitgemäßes liefern, wie er schreibt. Und hier scheint ihm dann nur eigentlich die Groteske, die Satire als angemessener künstlerischer Ausdruck, der ja auch in einem solchen Werk aufscheint. Also wir haben hier eigentlich eine ähnliche Formulierung, also diese Figur unten mit diesem gigantischen Kopfputz, der also eine solche Aufstiegs- und Sublimierungsbewegung andeutet, wie wir sie ja auch in dem Werk von letzter Woche gesehen haben, dem Aufstieg zu den Sternen. Also das geht sozusagen immer um diese Sublimierung, um die Läuterung der Seele, die angedeutet wird und die letzten Endes ja auch die ästhetische Erfahrung als eine Höherentwicklung aufruft. Also nichtsdestotrotz ist hier immer noch sozusagen dieses satirische Moment, das ja eigentlich die ganze Kunst Klees durchwirkt, vorhanden, was er am Anfang eben, Anfang des 20. Jahrhunderts eben als seinen ganzen Glauben bezeichnet, dieses Satirische. Das wird dann aber eben anders und das ist wieder dieser Umschlagpunkt in eine symbolistische, in einen symbolistischen Rekonstruktionsversuch des Metaphysischen. Er schreibt dann 1914, man verlässt die diesseitige Gegend und baut dafür hinüber in eine jenseitige, die ganz Ja sein darf. Abstraktion, die kühle Romantik dieses Stils ohne Pathos ist unerhört. Das ist ein Stück aus einer sehr berühmten Passage aus dem Tagebuch von 1914. Also hier wird ganz deutlich die Negativität, also dieses satirische Negativsein abgewehrt und in die Positivität einer neuen Wirklichkeit transformiert. Und das kann man also bei vielen Künstlern feststellen, wo hier sozusagen dieser Umschlagpunkt kommt, wo also der Versuch der Rettung aus diesem Weltverlust wie das sozusagen konstruiert wird. Also ich hatte ausgeführt, dass es Schrift als Detail reell gibt, als Stück triviale Wirklichkeit im Kubismus. Und dieser Kubismus nun von Künstlern wie Klee und von den Surrealisten programmatisch zurückgewiesen wird in seiner destruktiven Qualität und dass an die Stelle dieser Destruktivität nun eine metamorphotische Kraft bemüht wird, die Zeichnen und Schreiben eins setzt. Nicht zufällig, denke ich, ist es, dass hier so auf eine Art Gebettext hier Bezug genommen wird, also auch so eine Art Litanei, Liturgie, mündlicher Sprechakt eigentlich aufgerufen wird, der auch dieses Prozesshafte mit bringt, das der Sprache ja innewohnt, ne, im Gegensatz zum Bild als einer räumlichen Konstellation, impliziert ja Schrift und Sprache immer die Bewegung in der Zeit. Und diese Analogie Prozess der Malerei, ne, der wird, glaube ich, ganz gut auch oder treffend eingeholt und religiös wieder interpretiert in Ansätzen durch diese Zeile Agnus Dei, also durch diesen Rekurs auf die Passion Christi. Letzten Endes ist das nichts anderes als ein Selbstbildnis von Klee, der sich hier mit dem Christus der Passion identifiziert und sein Werk, in das er gleichsam aufzugehen scheint, also in diese Schrift und diese Konstruktion, in die seine Gestalt auflöst, das ist der Akt des Sterbens, der ein Gebären ist, ein Gebären der Kunst, ein Topos, der auch sehr alt ist, diese Identifizierung mit Christus. Das kubistische Bildproblem ist damit aber keineswegs außer Kraft gesetzt. Eher ließe sich sagen, dass die von Klee und seinen surrealistischen Bewunderern abgelehnte Gegenstandsdestruktion zum Sujet verwandelt, radikalisiert wird. Die Einfügung von Schrift ins Bild erfährt bei Klee eine dahin führende neue Interpretation. Er hebt den als unerträglich empfundenen Gegensatz zwischen Abstraktion und Detail reell, zwischen Sujet und Form zwar in gewisser Weise auf, indem er die einander bekämpfenden Elemente in einen durchgängig fiktionalen Stoff verwandelt, also diese kubistische Architektur, die aus scheinbar selbst agierenden Gestaltungsmitteln der Linie und der Farbe hervorgeht, doch in dem Maße, wie ihnen eine Art Scheincharakter zurückerstattet wird, wird er dem Bild aberkannt, dieser Scheincharakter. Denn die andere Technik, die Klee benutzt und die ja genauso wichtig ist und die diesem religiösen Moment widerspricht, ist die Härtung und das Zeigen der Materialität des Bildgrunds. Also die Tatsache etwa, dass die Farbe nicht in die Konstruktion eingeschlossen wird, dass sie also davon getrennt verbleibt, dadurch, dass Klee etwa hier in der Burg der Gläubigen hier eine Anmutung von Runen oder in Rinde eingeritzten Chiffren gibt, die Form eigentlich nicht als gemachte, sondern als gewordene erscheinen lässt. Also diese neue Fiktionalität, man könnte auch von einer Fiktionalität der Montage generell sprechen, das trifft auch für Magritte zu, der hier die Montage eben nicht mehr als Montage wirken lässt, sondern hier scheinbar ein hierarchisches Verhältnis von Bild und Bildlegende im Sinne des Emblems wiederherstellt. Also diese Illusion, die hier geschaffen wird vom Surrealismus und denn das kubistische Bildproblem interpretiert und vergegenständlicht, das ist keineswegs eine Aufhebung dieses Problems. Man muss also hier schon auch sehen, dass Klee über den Kubismus insofern hinausgeht, also trotz dieser Reklamierung von Metaphysik, mir scheint das eine solche idealistische Aufbäumung sozusagen gegen die kubistische Destruktion auch eben das Gegenteil signifiziert, nämlich die Radikalisierung des künstlerischen Ikonoklasmus, der hier ja in einem solchen Bild das All-Over antizipiert, also die Zeilenlogik, die Klee einführt, diese Serialität, der Verlust eines Fokus verweist ja schon auf das All-Over Pollocks voraus. Ich hatte auch ausgeführt, dass man das ikonoklastische Bild nicht reduzieren kann auf die abstrakte Malerei, sondern dass auch die vermeintlich gegenständliche Malerei des Surrealismus etwas Ähnliches leistet, nämlich eine Reduktion, eine Simplifizierung der kubistischen Virtuosität, das Dementieren von künstlerischer Handschriftlichkeit. Und ich habe versucht, deutlich zu machen, dass sowohl bei Mondrian als auch bei Magritte der ontologische Status des Grundes zur Debatte gestellt wird, viel krasser, als das im Kubismus der Fall ist, durch diese scheinbar einfache Struktur, die diesen Widerspruch von Bildträger und Raumtiefe nun erst wirklich zum Vorschein bringt und ihn auch nicht harmonisiert, wie das in einer virtuosen Malerei, wie sie die Kubisten ja doch entfaltet haben, der Fall war. Keine klassische Harmonisierung mehr durch Reliefwirkung, durch optische Fluktuation und so weiter. Es ist also ein Ausstieg aus der sozusagen taschistischen Formel, kann man sagen, also dieser Fragmentierung der Bildoberfläche. Ja, ich erlaube mir hier einen kleinen Vorausblick auf die Pop-Art und die Concept-Art, in der diese Arbeit an der Schrift weitergeht, durchaus auf den Grundlagen, die hier vom Kubismus und vom Surrealismus geschaffen worden sind. Man könnte hier von einer Rückkehr des Verdrängten sprechen, nämlich der Schrift als Bruchstück, als Detail reell, das also aus den gegebenen Materialien, also hier haben wir es ja mit einer Fotokopie zu tun, die aus einem Lexikon entnommen ist, und Warhol arbeitet mit Zeitungen, die er minutiös hier in seinem Frühwerk wiedergibt mit Farbe, also eine Art Fotomalerei oder Zeitungsmalerei. Die sogenannten Headlines sind ja hier ausgestellt worden, die Headline-Bilder von Warhol. Also man könnte sagen, hier kehrt eigentlich das zurück, was Klee nun und Miro in eine Poesie des Schriftbilds aufgehoben haben, nämlich die Sprache als Fragment. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass auch die Ornamentalisierung, also die Bildhaftigkeit der Schrift in diesen Zusammenhängen thematisiert wird, also eine Art Ikonizität der Schrift im Sinne dessen, was ich an Holz ja versucht habe deutlich zu machen, an dem Text von Holz deutlich zu machen, also die Verdinglichung der Schrift wird hier wieder hervorgetrieben, und dennoch wird sie auch wieder ins Bild zurückverwandelt, also auch mit dem Kunstbild wieder in eins gesetzt. Also ich denke, das ist ein weiterer Impuls zur Austreibung der Kunst aus der Kunst, indem also diese kleinen Bruchstücke, die sozusagen für sich genommen eigentlich Collage-Elemente sein können, also die hier autonomisiert werden, dass damit eben diese Entkunstung noch weiter getrieben wird. Also das Ready-Made-Prinzip. Wir schauen aber nochmal zurück auf die symbolistische Tradition, jetzt nochmal der Einbeziehung von Schrift ins Bild, die man bei Gauguin ja finden kann. Ich habe jetzt hier ein Beispiel nochmal gewählt, das die Buchkunst zum Thema hat, denn die Buchkunst des Jugendstils ist ja eben ein wichtiges Medium, das diese Vereinbarkeit von Text und Bild erprobt, auch mit dem Akzent, dass man hier mittelalterliche Traditionen wieder aufruft, wo ja die Buchmalerei nun der wichtigste Entfaltungsraum von Malerei war, also im Zusammenhang eben der Schrift als des Trägermediums der religiösen Orthodoxie. Bei Paul Gauguin handelt es sich ja natürlich um den ersten Avantgarde-Künstler, der nun also als Eskapist sozusagen Europa verlässt, die Zivilisation verlässt und hier den Primitivismus als neue Mythologie kreiert, an denen dann ja auch, was diese grobe Form des Holzschnitts anbelangt, die deutschen Expressionisten ganz stark angeknüpft haben. Und interessant ist hier vielleicht nochmal rein technisch, formal, wie er hier mit der Fläche des Holzschnitts arbeitet, denn der Holzschnitt zeigt Maserung, also der zeigt die Maserung des Holzstocks, also eine vorgegebene natürliche Struktur, die sich der gesamten Komposition dann mitteilt. Also über diese Maserung als natürliches Element kann er, und das ist eben der ornamentale Flächenraum, kann er eben Fläche und kann er Text und Bild zusammenschmieden. Das ist, finde ich, sehr interessant, weil hier eben mit der Maserung ein Element auftaucht, das ja dann die Kubisten in ihren Collagen mit diesen Holzstrukturen wieder aufgenommen haben und das sie dann auf ganz andere Weise dann trivialisiert haben. Also das ist vielleicht hier nochmal als Ausgangspunkt für Pollock wichtig, denn Pollock hat als einzigen amerikanischen Maler hier Pinkham Ryder geschätzt, also einen amerikanischen Maler des Symbolismus, der sehr typisch eben diese ornamentalen Kurvaturen in seinen Landschaftsbildern einsetzt, um eine bestimmte Stimmung, also auch religiöse Stimmung zu erzeugen. Es sind dann auch manchmal religiöse Elemente dabei. Also ein Maler, der auch an das Frühwerk von Mondrian erinnert, also über Pinkham Ryder wird eigentlich auch die Verbundenheit von Pollock und Mondrian sozusagen, könnte man sie genealogisch deutlich machen. Ich springe aber gleich in ein späteres Werk von Pollock. Das Frühwerk hatte ich also ein bisschen am Ende der letzten Vorlesung deutlich gemacht und Ihnen gezeigt, dass Pollock eben zunächst vermittelt über Thomas Hart Benton, also über den Regionalismus mit dieser symbolistischen bogigen, ornamentalen Kompositionsweise verknüpft ist. Und ja, man kann nun beobachten, wie er im Lauf der 40er Jahre versucht, vor allem in der Auseinandersetzung mit Picasso, Miró, Matisse und dem mexikanischen Muralisten, also Rivera und Siqueiros, hatte ich Ihnen letzte Woche gezeigt, aber auch anfänglich durch das Studium manieristischer und barocker Werke angeleitet, zu einer dynamischen Entgrenzung der plastischen Einzelfigur zu gelangen. Also man kann in seinen Skizzen vielfach Massenszenen sehen, Körpergeflechte, Kampfgetümmel, aber auch totemistische Tier-Mensch-Konfigurationen. Also er hat auch die einheimisch-indianische Kultur studiert und hier im Sinne eben eines nationalen Primitivismus diese einheimische Tradition aufgerufen. Also diese ganzen Elemente unterstützen die expressive Durchdringung des Bildfelds, ohne doch eine klare Symbolik oder Narration zu gestalten. Letzten Endes bedient Pollock sich barocker, zirkulärer oder bogig geschwungener Strukturlinien, um das Bildfeld zu einem Ganzen zu gestalten. Dieses Ganze wird aber hier in Stenographic Figure auch wieder aufgekündigt, dadurch, dass Pollock, und das macht seine Innovation aus, die man eigentlich hier schon ablesen kann, weil er die Schichtungen der Farbe ganz deutlich macht und dissonant werden lässt. Also weil er eben nicht mehr die Farbe, also es gibt nicht nur eine hintere Schicht, also mit dem Blau, dem Schwarz, dem Gelb und dem Rot von ausgedehnten Flächen, die einen Raum andeuten, vielleicht ein Bett oder einen Tisch auch andeuten, also flächig ausgedehnte Formen, sondern es gibt darauf appliziert eine Ebene aus graffitiartigen Kritzeleien, Schnörkeln, Kreuzformen, buchstabenähnlichen Gebilden, die aus einer heftigen Bewegung heraus hier mit dieser Figur, die man nur erahnen kann, eine liegende Figur vielleicht, die darauf appliziert sind, aber doch nur partiell überhaupt eine Kohärenz, Korrespondenz, eine Einheit mit dieser Figur herstellen. Also es ist eine Art Palimpsest, könnte man sagen, hier, was er sich als Technik nun überlegt. Also das ist, denke ich, hier schon in dieser relativ frühen, in diesem relativ frühen Werk zu sehen, dass Pollock jemand ist, der die Raumschichtung, die Schichtung überhaupt zum Thema macht. Und damit knüpft er natürlich an Klee an, der ja mit dem Bildträger ganz stark arbeitet, abgesehen davon, dass diese Kritzeleien, die Pollock benutzt, nun sehr stark an die Spätwerke von Klee erinnern, seinen sogenannten hieroglyphischen Stil, wo er solche Zeichen verwendet, die changieren zwischen Naturzeichen, zwischen Schriftzeichen, zwischen Figuren oder Tierelementen. Also dieser Stern lehrt beugen, ist ein Werk, das ja oben auch offensichtlich eine Hakenkreuzform meint, das also auch eine politische Dimension meint. Es ist ja im Todesjahr Klees 1940 entstanden und diese gebeugten Wesen, also man weiß nicht, ob es Tiere oder Menschen sein sollen, scheinen ja auf diese Knechtung durch den Nationalsozialismus hinzuweisen. Also eine Schrift, eine Bilderschrift, die durchaus bekannt war in New York, wo Pollock zu dieser Zeit gearbeitet hat. Denn das Werk von Klee ist schon 1941 nach dem Tod des Künstlers in einer großen Retrospektive dort gewürdigt worden und es folgten dann mehrere andere Ausstellungen. Also das war bekannt und ganz offensichtlich hat Pollock sich davon inspirieren lassen. Die andere Quelle ist ganz klar Picasso und gerade gegenüber Picasso, der nun sein Hauptrivale ist sozusagen. Also er sagt, es ist schwer, etwas zu machen, was Picasso noch nicht gemacht hat. So äußert er sich irgendwo mal. Also es ist ganz klar, dass diese liegende Figur von Ferne eben an die liegenden Akte von Picasso aus seiner surrealistischen Phase erinnern. Und in diesem Vergleich wird deutlich, dass er hier eine Gestaltzertrümmerung vornimmt, die nun klar ansetzt an dieser Geschlossenheit der Körperfragmente. Also Picassos Figur ist ja durchaus fragmentiert, sie ist auch nicht anatomisch richtig wieder gestaltet, sondern Picasso setzt seinen kubistischen Stil ja fort, also die Gestaltauflösung fort, gibt aber diesen einzelnen Körperelementen einen solchen ornamentalen und gleichförmigen Charakter, dass wir hier ein aus geschlossenen Formen komponiertes Ganzes finden, das ja seinen optischen Reiz hat und doch an dem man sich delektieren kann. Und also diese Schönheit, dieser sinnliche Genuss, der wird uns von Pollock ja doch genommen. Den können wir nun an diesem Bild nicht vollziehen. Genauso wenig oder ein genauso großer Widerstand gegen alles Virtuose, Meisterliche und Schöne kann man etwa hier diesem Werk entnehmen, Guardians of the Secret. Also auch wieder ein Palimpsest, also eine Schichtung, eine Sicht, also wo sozusagen die unteren Schichten sichtbar bleiben und Malerei gewissermaßen als Mysterium inszeniert wird, als Geheimnis. Das Bild wird zweifach, könnte man sagen. Es ist ein zweifaches Bild im Bild. Wir haben diese blaue Fläche und wir haben diese helle Fläche, die nochmal eigentlich jedes Mal das Bildformat nochmal wiederholen, bewacht gewissermaßen von diesen phantomhaften Wächtern. Und so wie die phantomhaften Wächter keine umrissene Gestalt haben, hat das Werk als Ganzes auch keine wirkliche Identität als geschlossene Größe, denn die Pinselgesten, aus denen es aufgebaut sein sollten, erschließen sich noch weniger als in früheren Werken als eine dem Ganzen gewidmete, ordnende Aktivität. Sie erscheinen vereinzelt, gruppieren sich zu gestalthaften oder ornamentalen Konglomeraten, manche oszillieren zwischen figuraler und ornamentaler Anmutung. Nur partiell verbinden sich die Schichten, was dem expressionistischen Ornament, das genuin als Versöhnung von Fläche und Raum angelegt war, zutiefst widerspricht. Also erinnern Sie sich etwa an Cézanne, also auch da kann man ja von einer von einer Vereinheitlichung von Fläche und Raum durch den Pinselstrich, durch den gerichteten Pinselstrich, auch durch einen schon ja, expressiven Pinselstrich sprechen. Die zweifache Aufrichtung des Bildes im Bild lässt zudem auch jene festigende Bedeutung des kubistischen Rasters hinter sich, das seinerseits die Zweidimensionalität des Bildfelds mit den Facetten des dreidimensionalen Gegenstands vereinte. Pollocks noch mystische Beschwörung der Festigkeit des zweifach thematischen Bildträgers gegenüber der ephemeren Flüchtigkeit der auf diesem eingetragenen Pinselschrift antizipiert die künstlerische Aufgabe des Drip Painting, in dem Pollock 1947 schließlich seine Erfahrung mit dem surrealistischen Automatismus im monumentalen Format entfalten sollte. Also in dieser Zeit besucht er Workshops von Enchauren etwa, in dem also solche neuen Experimente gemacht werden, also auch mit tropfender Farbe. Aber seine Bilder sehen anders aus, zumal also dieser Schritt ins Drip Painting, zum Drip Painting ist noch ein längerer. Er wird hier vorbereitet und das wird oft nicht so dargestellt. Also man isoliert oftmals die Drip Paintings, aber es gibt doch durchaus eine systematische Erschließung der Bildmittel bei Pollock. Nämlich zunächst eine Freilegung der Leinwand in kleinen Stücken hier, diese weißen Elemente, sind Leinwandlücken, also etwas, was vorher nicht zu sehen ist, das probiert er hier aus. 1946, in dieser Zeit arbeitet er nicht mehr in New York, sondern ist auf Long Island mit seiner Frau Lee Kressner und dieses ländliche Ambiente manifestiert sich im Titel Akabona Creek, ist ein Flüsslein, das hinter der Scheune, wo Pollock sein Studio hatte, floss. Also deshalb sind das hier landschaftliche Namen. Das wird dann auch immer als Ausgangspunkt für eine ikonografische Deutung dieser Werke genommen, also dieser Bezug zur Landschaft, sozusagen die kosmische Ordnung. Ja, was aber in unserem Zusammenhang wichtig ist, dass er eben in einem Bezug auf Matisse, man könnte auch mit Alan Landau eher die Frühwerke von Matisse nehmen, in diesem Bezug auf Matisse diese Ausbreitung der Farbe erprobt, also eine hellere, heitere Farbigkeit, aber was eben noch wichtiger ist, diese Gleichsetzung oder Gleichwertung von farbiger Fläche und Leinwandfläche erprobt. Das ist eigentlich das Wichtige an diesem experimentellen Schritt. Ich denke, das Sujet ist kaum erschließbar. Man kann vermuten, man ahnt, dass es vielleicht so etwas wie ein Frühstück im Grünen ist. Also man kann ja links hier eine Figur erkennen, während hier etwas auf dem Boden zu liegen scheint, wie eine Obstschale oder etwas. Die rechts ist wieder so eine totemistische Gestalt aufgerichtet, die also seine Rezeption dieser indianischen Motive deutlich macht, ähnlich auch dieser Art Federschmuck von der Figur links. Aber das soll uns jetzt nicht so interessieren. Ich möchte jetzt hier festhalten, dass er von dieser dissoziativen Struktur abweicht 1946 und hier farbige Fläche und Leinwand einander gegenüberstellt und dann auf der anderen Seite im selben Jahr 1946 hier eine ganz pastose Stofflichkeit der Farbe erprobt, Pinselstriche legt in bogigen Formen, in ganz wilden Kreisbewegungen, hinter denen dann Augenformen aufblitzen, Pinselstriche, die er über eine schon bestehende Farbschicht legt, die gar nicht mehr eigentlich sichtbar ist, also ein ganz dichtes Gespinst, das offensichtlich auch aus einer motorischen, ja obsessiven motorischen Bewegung hervorgeht. Und diese immer noch expressive, mir kommt es darauf an, dass Sie hier diese Pinselmalerei und ihren noch expressiven Duktus sehen, also den Versuch, hier eine schon sozusagen eine Flächengestaltung hervorzubringen, ein Relief hervorzubringen, auch eine Aggressivität hervorzubringen, die aber doch ganz stark noch an ja, Gestalten, also die Figur ist hier nicht ausgeklammert. Wir sehen sozusagen immer Augen hinter diesem Gespinst aufblitzen, so wie ja auch in dem Gemälde vorhin hier die figuralen Elemente ganz wichtig sind. Der Schritt in die Abstraktion, dann 1947 ein erstes Drip Painting, das ist also das Jahr der Erfindung des Drip Painting, zeigt dann einen ganz anderen Charakter. Also diese Technik schließt, denke ich, zwar logisch an diese Beobachtung von oder dieses Ausprobieren von oder mitspielen lassen von Leinwand und eben diese Verdickung und Verdichtung der Pinselgeste zu dicken Schnüren, zu Pastosen, Hieben, also schließt an diese Auseinanderlegung dieser Bildmittel an die Materialisierung von Linie und Fläche sozusagen, indem hier mit dem Dripping nun etwas erreicht wird, was man als ja, Aufhebung, also als wirklich Negation der Linie als Schrift deuten kann, denn Pollock berührt die Leinwand nicht mehr, jedenfalls nicht in diesem Drip-Gespinst, das jetzt über die Pinselarchitektur drüber gelegt ist, in diesen kreuzenden Fäden, sondern er bearbeitet eben die Leinwand, die auf dem Boden liegt, von allen Seiten mit flüssiger Farbe, die er aufträufelt, die er von einem kleinen Stöckchen auf die Leinwand auftropfen lässt oder auf sie aufgießt. Man sagt ja auch Gießbilder oder Schüttbilder. Ja, das ist die Konklusion eines Werkprozesses, der seine eigene Systematik hat, genauso wie ja Pollock eine ganz systematische systematische Arbeitsetappen aufweist. Und wichtig ist noch, dass Pollock hier zum ersten Mal die Aluminiumfarbe einsetzt, also eine Industriefarbe, die nun einen ganz besonderen Charakter hat, nämlich das Bild ganz besonders opak zu machen, also dicht zu machen. Also die Aluminiumfarbe glänzt ja, sie absorbiert das Licht, sie verhindert also die Tiefenwirkung noch stärker, als das die Ölfarbe tut. Ja, zur Deutung muss man sagen, dass in dieser Zeit 1947 Pollock noch nicht unbedingt erfolgreich war mit seiner Malerei. Es gab ein Roundtable im Museum of Modern Art, wo auch Greenberg teilgenommen hat und Aldous Huxley, ein Schriftsteller, der sich dann belustigt über diese Bilder von Pollock und schreibt: "It raises the question of why it stops when it does. The artist could go on forever." Laughter, also die Leute lachen. "I don't know, it seems to me like a panel for a wallpaper, which is repeated indefinitely around the wall." Also der Vergleich mit dem Tapetenmuster, der auch die abstrakte Malerei von Beginn an begleitet, also dieser Vorwurf der dekorativen Lehre, den auch Mondrian erfahren hat durch einen Journalisten, der wird jetzt hier auch bei Pollock stark gemacht. Also die Tatsache oder die Beobachtung, dass man hier eben nicht merkt, dass es hier keine geschlossene Komposition gibt, die wirklich vollendet ist, sondern dass es den Eindruck macht, als ob man dieses Bild unendlich fortsetzen könnte. Also die Kritik am All-Over als die Kritik am Formverlust. Dagegen hat sich dann, und das finden Sie bei Alan Landau ganz gut kommentiert, die Rehabilitierung oder die Anerkennung hat Pollock dann gefunden über eben eine metaphysische Sinnstiftung, die auf die Größe des Kosmos, also letzten Endes auf die Tradition der Landschaftsmalerei zurückverweist. Und hier ist der Name Rosenblumen, den ich Ihnen ja schon vorgeführt hatte, ganz entscheidend, der zum Beispiel hier in seinem Buch From Friedrich to Rothko Pollock mit Turner vergleicht. Turner, like Pollock, metamorphosed matter into some ultimate, insubstantial element of nature, an overwhelming power that evokes cosmological archetypes. Ja, das ist ein Versuch, nun einen positiven Sinn in Pollocks Bildern zu finden. Der andere ist nun die Psychoanalyse, die Biografie Pollocks. Sie wissen vielleicht, dass Pollock psychisch labil war, ein Alkoholproblem hatte und deshalb in dieser Zeit zu einem Jungianer in die Analyse ging, und aus diesem biografischen Kontext wird dann abgeleitet, dass Pollock Pollock Bilder aus dem Unbewussten schaffe, schon bezüglich dieser indianischen Symbolik wird ausgeführt, dass er im Sinne von Jung das kollektive Unbewusste zum Ausdruck bringe, also dass er durch den Ausdruck seiner eigenen seelischen Konflikte auch solche archetypischen Traditionen, eben wie sie in diesen totemistischen Figuren Ausdruck finden, berühre. Also das ist alles eine jungsche Gedankenführung, die hier angelegt wird. Es gibt ein ganzes Buch, Psychoanalytic Drawings, das also aus der Praxis von diesem Henderson, also aus diesem Arzt, stammt. Insofern Pollock also oft auch mit Werken bezahlt hat, seine Psychoanalysestunden und so weiter. Also das ist auch ein riesiger Kontext, dieser Versuch, nun Pollock auf ein jungianisches Vokabular zurückzuführen. Ich gehe weiter um die Deutungsansätze zu beschreiben. Greenberg war ja auch bei diesem Roundtable anwesend. Greenberg hat ja schon seit Anfang der 40er Jahre Pollock verteidigt und lanciert und war sein Fürsprecher. Er hat durch den Hinweis auf Dubuffet, mit dem er Pollock vergleicht in einem Aufsatz, ihn versucht nun in die Kunstszene einzuführen. Und er beharrt ganz eindeutig auf der Diesseitigkeit dieser Malerei und ihrer Endlichkeit. Er bringt den Begriff des Positivismus ins Spiel und er fragt dann am Ende seines Textes, ob nicht Pollock über die Staffeleimalerei hinausgehe und eine neue Art der Wandmalerei schaffe. Also das ist sein in Aussicht genommener Lösungsversuch. Demgegenüber würde ich jetzt Marin nochmal empfehlen wollen, der hier ganz formalistisch, also formalistischer als Greenberg, nun bezogen bleibt auf das Spiel zwischen Tiefe und Oberfläche. Ja, also das ist jetzt eines der ersten monumentalen Drip Paintings, die im Museum of Modern Art hängen. Auch das ist noch kein reines Drip Painting, also auch hier finden wir noch diese Auseinanderlegung von Geflecht, Farbgeflecht, ne, das er ausprobiert hat in dieser Sounds of Grass Serie, diese Knäuels von linearen Farbschwüngen, die also hier durch das Dripping vor allem mit Lackfarbe ausgeführt sind. Und dahinter liegt aber, und zum Teil auch davor, liegen aber doch ausgedehnte Farbflächen. Also vor allem das Weiß und auch das Schwarz sind hier zu nennen. Und ganz kurios ist also dieser Einfall hier im linken oberen Bereich, hier die Hand aufzudrücken, also hier die Leinwand buchstäblich zu berühren, also sozusagen die Künstlerhand physisch sichtbar zu machen und also die Paradoxie zu betonen, dass die Künstlerhand ja durch das Dripping eigentlich entzogen wird, also nicht mehr sichtbar ist als gestaltende Hand, also als Spur nicht mehr zurückführt auf ein gestaltendes oder nur partiell zurückführt auf die gestalterische Kraft der Künstlerperson. Ja, ich möchte hier zu diesem vielleicht wichtigsten Drip-Gemälde, One Number 31, möchte ich Marins Beschreibung ein wenig vorlesen, weil die mir sehr gelungen erscheint. Er nimmt eben ganz stark Bezug auf den Rand des Bildes, also in meiner Terminologie auf die ästhetische Grenze, und er spricht ganz explizit über den Raum des Gemäldes statt dem Raum im Gemälde. Das ist seine Verdichtung. Und ich möchte danach dann auch ein wenig die Differenz zu Clark beleuchten. Nehmen wir beispielsweise One, Number 31 von 1950. Untersucht man einen beliebigen Teil des Werkes näher, so entdeckt man zwei wesentliche Merkmale. Das erste besteht zunächst darin, dass die Verflechtung der Spuren zur Mutation von Linie und Zeichnung beiträgt. Tatsächlich sieht sich in den vielfachen Kreuzungsmomenten jeder Guss der Malerei in seiner Entwicklung und Stapelung augenblicklich modifiziert durch den Guss, den er durchquert, so wie er jenen modifiziert, der ihn selbst kreuzt. Um das aus dem Bereich der Jagd stammende Bild der Spur zu verwenden, gibt es da scheinbar Störungen in ein und derselben Fährte, Übereinanderlagerung mehrerer unterschiedlicher Fährten. Das Auge kann nunmehr nicht dem Ariadnefaden einer Linie folgen, wohin jene es auch führen möge, denn der Ariadnefaden findet sich immer und immer da zerschnitten von einem anderen Faden einer anderen Ariadne. Doch womöglich ist es dieselbe. Doch womöglich ist es derselbe Faden. Wenn das Verfolgen der Spur in One Number 31 nicht darauf hinausläuft, auf der Stelle zu tanzen, so doch zumindest sich unentwegt zu unterbrechen, immerfort innezuhalten, um einer anderen Fährte nachzulaufen. Es gibt immer nur Fragmente von Spuren, Segmente von Fäden, jedes Segment modifizierend und modifiziert, augenblicklich übereinander Stapelung von Flecken geworden, Wolke von Tropfen, Spritzer von Pfützen, Kreuzung mit vielerlei Ausfahrten. Noch lässt meine Beschreibung daran denken, dass sich der Blick hier erschöpfen mag. Er tut es nicht, denn am selben Ort, auf diesem Spurensegment, auf jener Pfütze, auf jenem Fleck, wird er stets eine offene Übereinanderlagerung von Momenten der Malerei finden. Und so ist diese räumliche und örtliche Vervielfachung der Kreuzungsstellen von Spuren ebenfalls eine zeitliche Aufsplitterung, eine Art undefinierter Summierung kopräsenter Augenblicke am selben Ort und im selben Raum. Und der optische Effekt dieser aufgesplitterten Vervielfachung des Raumes und der Zeit, die mich mehrere Gegenwarten an ein und demselben Ort, mehrere Orte in ein und derselben Gegenwart sehen lässt, dieser optische Effekt der Verflechtungen von Raum und Zeit ist jene flimmernde, wie in kleine Tröpfchen versprühte Textur, jenes zersplitterte Skandieren in Autumn Rhythm Number 30. Das kommt jetzt gleich. Das ist dieses Bild hier. Also das noch eine stärkere Nivellierung der Farbwerte hervorbringt, dadurch, dass Pollock hier eine schon eingefärbte braune Leinwand benutzt. Allerdings ist die Struktur, also des Farbgeflechts, hier grob, also gröber, großflächiger wieder. Hier sehen Sie eine Detailaufnahme, die Ihnen das eben Zitierte vielleicht noch deutlicher machen kann. Also das, was Marin hier ausführt, sehr schön in dieser Vervielfältigung der Kreuzungspunkte. Also das Prinzip, dass nun eine Spur die andere modifiziert, auslöscht, negiert, metamorphisiert, also diese Vervielfachung von Zeit und Raum, das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, der eben diese Qualität der Negation eines festen Betrachterstandpunkts meint, also von dem aus nun in einer unmittelbaren Schau das Ganze des Bildes gewonnen werden kann. Also das ist auch ja eine andere Definition, als sie Fried geliefert hat oder auch Greenberg geliefert hat mit dem Begriff des Optischen, also die bloße Beobachtung, dass Pollock eine Kunst geschaffen hat, die nur optisch erfahrbar ist, reicht eben nicht hin, um diese Veränderung der Zeitlichkeit, um diese Veränderung jetzt dieser Präsenz des Bildes zu verstehen, die ja wiederum so nur in einem zeitlichen Prozess und in einem Untersuchen geradezu dieser Struktur, dieses Gespinstes vor Ort stattfinden kann. Also man sieht sich einer buchstäblichen Räumlichkeit gegenüber, die ganz deren Aussehen, deren Wahrnehmung ganz davon abhängt, wie man zu dem Bild steht, in welchem Winkel welches Licht auf dieses Bild fällt, wie weit man davon weg ist und so weiter. Also es gibt nicht diesen einen Betrachterstandpunkt mehr, sondern man ist dazu genötigt, vor dem Bild lateral sich zu bewegen, um dieses Geflecht und seinen Dialog mit der Leinwand nun wirklich zu beobachten. Man kann sagen, dass hier eben nicht nur die Linie, Fläche, Strukturen im Sinne jetzt eines Eigenverhaltens der Farbe nun ineinander fallen, also nicht mehr voneinander ablösbar sind, wie wir das ja noch bei Mondrian gesehen haben, dass wir hier sozusagen erstmal den Ausgangspunkt haben, Linie und Fläche, und dann haben wir aber so einen Identitätsverlust von Linie und Fläche. Also Pollock erreicht dasselbe, indem er dieses Dripping einsetzt, wo wir also auf der einen Seite Kleckser haben und sich verbreiternde Farbbahnen, all diese Spuren aber eben nicht mehr ausdifferenzierbar sind in Linie und Fläche, vielmehr eben unter sich eine Form bilden, die durchaus ja Form ist, insofern Pollock ja seine Gestaltungsmacht nicht völlig preisgibt. Also er kann durch seine Bewegungen natürlich einen gewissen Grad an Ordnung erzeugen, aber daneben haben wir eben dieses Eigenverhalten der Farbe, das eben im Zusammenfließen verschiedener Farben und so weiter nun bestimmte Formen ausbildet. Und wir haben die Aktivität der Leinwand, also als etwas Neues, das in diesem Maße jetzt bei Mondrian nicht artikuliert ist, weil die Leinwand ja nicht sichtbar wird. Aber bei Pollock ist sie nicht nur sichtbar, sondern es wird wahrnehmbar, dass sie also durch ihre poröse Struktur Farbe aufnimmt, aufsaugt, Farbe abstößt, also Farbe auf sich stehen lässt, sodass die Farbe eben trocknet und sich zusammenzieht zu schrundigen Oberflächen und so weiter. Also insofern ist die Leinwand wirklich ein Widerpart geworden zur Form. Das ist auch etwas, was Marin sehr schön analysiert, dass eben jetzt der Untergrund nicht nur sichtbar ist, und er ist auch als Untergrund, als Leinwand sichtbar und nicht mehr als etwas, was umschlossen wird, was zur Form gestaltet wird, wie wir das noch auf der Ebene der Matisse'schen Sichtbarmachung der Linie gesehen haben, 1946, wo Pollock also die Leinwand mitspielen lässt in seiner farbigen Komposition. Also auch das ist hier anders. Wir haben es jetzt hier wirklich mit der Materialität des Bildträgers zu tun, mit der Leinwand als Leinwand. Also auch der Vergleich mit Monet, der ganz besonders von Greenberg und William Rubin angestrengt worden ist, zeigt eher den krassen Unterschied, gerade was diesen Widerpart der Leinwand anbetrifft, der eben mit der Pinselmalerei Monets in dieser Weise nicht erreichbar war. Also wir sehen trotz dieses, also ich habe jetzt ein ganz radikal aufgelöstes Werk der Seerosenbilder gewählt, trotz dieser stark abstrakten Qualität ist das Weiß des Untergrunds doch eben ein Darstellungswert. Es ist nicht das Weiß des Stoffes der Leinwand, sondern wir haben hier auch bei den Farben immer noch Darstellungswerte. Demgegenüber finden wir bei Pollock in den Drip Paintings die Farbe ja in ihrer Buchstäblichkeit, wenn ich mal diesen Begriff benutze, aus der Tube, also so wie sie gekauft worden ist, aufgetragen. Es sind vielfältige, es sind ganz viele Farben, es sind mehrere Grüns, also Grau, Braun sind relativ gedeckte Farben, aber die bleiben sozusagen, die bleiben in ihrer Individualität sichtbar, ohne dass sie irgendwie strahlen oder also ohne dass irgendeine Farbe nun gegenüber der anderen Farbe stärker wirken würde. Also diese Buntfarbigkeit, wie sie bei Monet da ist und wie sie im Frühwerk von Pollock da ist, wird ganz stark zurückgenommen. Auch also die Buntfarbe wird ganz stark verstofflicht. Das sieht man auch gegenüber dem Mural, also dem großen Auftragswerk, das Pollock für Peggy Guggenheim, für ihr Apartment 1943 gestaltet hat. Also ein erstes Zeichen seines Aufstiegs, seines Erfolgs. Denn Peggy Guggenheim hat in diesem Jahr einen Vertrag mit ihm gemacht. Sie sehen, dass hier das Düsseldorfer Drip-Gemälde hier, obwohl es ja durch diese rein monochrome Darstellung nun die zeichnerische Qualität stark hervorkehrt, doch von diesem Relief der Mural-Komposition stark absticht. Also das Mural Gemälde ist übrigens auch sehr groß, ne? Also nicht kleiner als die großen Drip-Gemälde, lebt doch ganz stark noch von dem Schwarz-Weiß-Relief, in das die Buntfarben eingetragen werden. Es ist also doch noch kubistisch orientiert, auch in dieser Vertikalität dieser Struktur, die an eine tänzerische Bewegung erinnert. Also dieses weiße Chiaroscuro oder dieses weiß-schwarze Chiaroscuro, das macht die Traditionalität dieses Bildes aus. Und auch gegenüber Mondrians New York City Bild aus Düsseldorf, also diese Version, die noch des unvollendeten Werks, das aus Klebebändern oder Papierstreifen, die befestigt worden sind auf der Leinwand. Auch dieses Werk würde ich jetzt nicht mehr, habe selbst eigentlich diese Beziehung mal hergestellt, das würde ich jetzt nicht mehr tun. Also ich denke nicht wie Bois etwa, dass Mondrians Bild nun in diesem Flechtcharakter wirklich auf Pollocks Dripping vorausweist, denn Pollocks Dripping gibt der Leinwand einen aktiven Part, was Mondrians Spätwerk eben meines Erachtens nicht in dem Maße gelingt. Ja, ich bin jetzt doch nicht auf Clark zu sprechen gekommen, kommt aber noch. Die Analyse des von Hans Namuth fotografisch dokumentierten Werkprozesses zu Autumn Rhythm ergab, dass Pollock zunächst, ich gehe nochmal zurück zu Autumn Rhythm, dass Pollock zunächst figurale, also konturierte Formen anlegte, die an seine Ikonografie der 40er Jahre erinnern. Diese zerstörte er systematisch durch die darüber gegossenen, gespritzten und getröpfelten Farbschichten, um am Ende zu jener dichten und gleichmäßigen, dennoch aber charakteristischen und individuellen All-Over-Textur zu gelangen, die das Endprodukt kennzeichnet. Die ikonoklastische Aktion verfolgt mithin das Ziel der Wiedererschaffung des Bildes als ganzem Objekt auf einer neuen historischen Ebene. Dass in diesem dialogförmigen Werkprozess maßgeblich die Instanz des Subjekts verhandelt wird und im Unterschied zur Renaissance als autonomes in Frage gestellt wird, deutet sich in den kryptischen Äußerungen des Künstlers an, der davon sprach, in seinem Bild zu sein und erst nach einer Weile zu realisieren, was er hervorgebracht habe, um schließlich in einem Prozess des Gebens und Nehmens einzutreten, der nur dann zu einem harmonischen Ende führe, wenn er den Kontakt nicht verliere. Zwar sind hier Topoi der Genieästhetik nicht zu verkennen. Die Überraschtheit des Künstlers durch das von ihm Geschaffene wird bei Schelling schon formuliert. Neu ist jedoch die Betonung der Interaktion, die Respektierung des Bildträgers und der Farben als aktive Kräfte. Die Präsenz des Bildes wird nicht mehr durch die Sublimierung der Farbe zum Raumwert hervorgebracht, sondern geliehen von der Materialität der Farben und der Leinwandtextur, deren eigener Macht sich die künstlerische anschmiegt, ohne sie zu brechen. Die Leinwand erweist sich nicht als passiver Schirm, auf den die Totalität eines neuen Kunstraums projiziert wird, sondern als widerständiger Partner der ästhetischen Raumkonstruktion. Wie ich schon gesagt habe, saugt sie mal die Farbe auf, ein anderes Mal lässt sie sie nicht in sich ein, sodass spiegelnde Lackoberflächen aus einzelnen oder ineinandergelaufenen Farben entstehen. In dieser sichtbaren Verflechtung aller Bestandteile des Bildes stellt sich eine Raumwirkung her, die in der Nahsicht stofflich, nicht fiktional ist. Die ausgegossene Farbe bleibt ein haptisches Material, das sich mit anderen Farben mischt oder in die Leinwand eindringt, je nachdem, wie sich der Richtungsimpuls der künstlerischen Geste mit Konsistenz und Quantität der aufgebrachten Farbe verbindet, verschiedene Oberflächenwirkungen ausbildet. Die Bildwahrnehmung sieht sich dem Problem ausgesetzt, dass ihr ein Fokus nicht angeboten wird. Die quasi erzwungene Bewegung vor dem Bild erschließt Texturen und Schichtungen des Farbauftrags in seiner immer realen, konkreten, vom jeweiligen Blickwinkel und der jeweiligen Beleuchtung abhängigen Gestalt, ohne dass es gelingen wird, zu größeren Ordnungen und Abgrenzungen zu gelangen, also eine Logik des Aufbaus zu finden. Also Kerber hat zum Beispiel von einem polyfokalen All-Over gesprochen, um dann doch sozusagen die Knotenpunkte, also Verdichtungen, hier zu beschreiben. Ja, die Fernsicht, das muss man vielleicht doch hinzufügen, von auf Autumn's Rhythm und andere Drip-Gemälde, hat eine andere Wirkung als die Nahsicht. Diese Fernsicht erfüllt das Bedürfnis nach einer ganzheitlichen ästhetischen Ordnung, denn der Eindruck des Zufälligen wird zumindest nach eindringlicher Betrachtung andeutungsweise transparent auf eine strukturelle Ordnung, die durch Ähnlichkeit der Farbformationen und übergreifende spiralige Bewegungsbahnen und kontrastierend dazu gerade diagonal gerichtete Bewegungsverläufe gebildet wird. Anders als in der Nahsicht auf das taktile Farbgeflecht verdichtet sich dieses in der Fernsicht zu einem wolkigen, atmosphärischen Raumeindruck, der das Farbgeflecht gegen den Rand abhebt. Diesen Eindruck hat Greenberg wohl verallgemeinert, als er Pollocks Drippings mit der Struktur impressionistischer und analytisch-kubistischer Werke verglich. Der auf dem Hell-Dunkel-Kontrast beruhende Gestaltcharakter, betont durch die schon erwähnte innere Rahmung, kehrt zurück, wenn auch die avancierte Egalisierung und Verflächigung gegenüber Mural bestehen bleibt. Pollocks Literalisierung der Farbe wird also missverstanden, wenn sie, wie exemplarisch von dem Happening-Künstler Alan Kaprow, als Aufhebung der ästhetischen Grenze gefeiert wird. Dazu nochmal ein Hinweis, denn ich werde auch nachher nochmal auf Kaprow zu sprechen kommen, zum Happening und zu Kaprow wird es auch am Samstag einen Vortrag geben, nämlich von Dirk Hildebrandt, den ich Ihnen auch sehr ans Herz legen möchte, wie den von Egenhofer. Diese ganze Tagung findet übrigens im MMK statt, nicht im Institut. Aber ich habe jetzt gestreift die Denkfigur der Entgrenzung, also die Auswertung von Pollock für die Aktionskunst und auch das Environment. Der Environment-Charakter dieser wandgroßen Bilder ist nur ein Aspekt, der nicht verabsolutiert werden sollte. Pollock schuf in sich geschlossene Bildkompositionen, nicht zuletzt durch die besagte Lockerung des Farbauftrags zum Rand hin, wodurch die Bildgrenze im Bild reproduziert und das Konstituenz des neuzeitlichen Tafelbilds nach wie vor gewährleistet ist. Mit ihren riesigen Formaten signalisierte die New York School die Verabschiedung der europäischen Staffeleimalerei und die überwältigende, vermeintlich von allen Konventionen befreite Präsenz der Farbe. Tatsächlich scheinen die monumentalen Drip-Bilder Pollocks weit entfernt von Mondrians kleinformatigen, wohlgeordneten Tableaus, und doch widmet sich Pollock derselben Aufgabe, die Präsenz des Bildes aus der radikalen Kritik der Repräsentation zu gewinnen. Wie schon ausgeführt, benutzt er dazu eben nicht zuletzt die Technik der Surrealisten, die Automatik, die Écriture-Automatik, also das Arbeiten mit flüssiger Farbe, die sozusagen eine Spontanität, die den Zufall einzubinden, erlaubt. Also dadurch sollte es möglich sein, die rationale Kontrolle zu umgehen und in einen ungeplanten, im Zufall geöffneten Produktionsprozess Bilder hervorzubringen, die sich aller konventionellen Referenzen entzogen. Pollock brachte jedoch die Technik des Ausgießens der Farbe nicht zum Einsatz, um vielleicht vergleichbar der analytischen Regel der freien Assoziation seinem inneren Erleben freie Bahn zu schaffen. Dies wäre eine naive Vorstellung, die Kohärenz und Konsequenz seiner künstlerischen Arbeit und ihren bildhistorischen Bedingungsrahmen ausklammert. Genau dies geschah in der medialen Aufbereitung des Werkprozesses zum Action Painting. Fotografien und Filme des deutschstämmigen Modefotografen Hans Namuth gaben Pollocks Bildern eine Narration und ein Sujet zurück, indem sie den Künstler als Akteur in sein Bild integrierten, ganz besonders eindrücklich in den Aufnahmen, die Pollock durch einen gläsernen Bildträger hindurch zeigten, der nach und nach durch das Dripping undurchsichtig wird und Kopf und Hand des Künstlers zum Vorschein bringen. Erst zum Vorschein bringen und dann zum Verschwinden bringen, also nach und nach wird hier diese Scheibe dann zugedeckt. Den verschlungenen Farbfäden, Flächen, Schlieren und Klecksen wird so ein Referent wieder zugewiesen. Der subjektive Äußerungswille des Künstlers scheint seinen Umgang mit der Farbe anzuleiten und ihren Formen einen gestischen Sinn zu verleihen. Die Veröffentlichung der Fotos im Jahr 1951 war von einem anonymen Kommentar begleitet, der behauptete, Pollock arbeite aus dem Unbewussten, wobei er sich auf ähnliche Aussagen des Künstlers berufen konnte. Namuth und andere Autoren beschrieben Pollocks Arbeit als eine Art rituellen Tanz um die am Boden befestigte Leinwand, seine tranceartigen Zustände und rhythmischen Bewegungen, die völlige Erschöpfung am Ende galten als Dokumentation einer Ausdrucksbewegung, die auf dem Hintergrund eines symbolistischen bzw. pragmatistischen Kunstbegriffs gedeutet und popularisiert wurden. Der Kritiker Harold Rosenberg, der Gegenspieler von Clement Greenberg, schrieb unter dem Eindruck dieser Fotografien, dass der Maler zum Akteur, das Gemälde zum Ereignis geworden sei und folglich der Betrachter in einem Vokabular der Aktion denken müsse. Dies würde bedeuten, dass man dem aus der Aktion hervorgegangenen Farbgespinst die psychische Befindlichkeit des Künstlers ablesen können müsste. Die Bilder stellen genau dies jedoch in Frage, was der sogenannten formalistischen, von Greenberg vertretenen Interpretation zum Teil recht gibt, denn sie hebt auf den Feldcharakter die konsequente Entfaltung der Qualität des All-Over ab. Ja. Ich möchte jetzt doch mal Clark im Originalton lesen, zu dieser Stelle, die ich schon letzte Woche kurz berührt habe, in seiner Auffassung der Künstlertheorie, die diesen Begriff des Unbewussten aufnimmt und eben nicht sozusagen wie Mondrian in einer jetzt auf einem akademischen Niveau spricht, sondern doch eben diese eklektische, also diesen Halbbildungscharakter doch zur Kenntnis bringt, was eben diese Aufnahme der Künstlertheorie noch schwieriger macht oder ihre wirkliche Würdigung schwierig macht. Also er zitiert hier Pollock: Diese Gedankenfolge kann nicht sehr weit getrieben werden. Jetzt folgen lauter Zitate von Pollock. Wenn du aus deinem Unbewussten heraus malst, Punkt. Der moderne Künstler scheint mir eine innere Welt zu bearbeiten und auszudrücken. Mit anderen Worten, er drückt die Energie, die Bewegung und andere innere Kräfte aus. Punkt. Es macht nicht viel Unterschied, wie die Farbe aufgetragen wird, solange damit etwas ausgedrückt worden ist. Punkt. Ich kann Realität nicht ausstehen. Wir alle sind von Freud beeinflusst, denke ich. Dann wieder die Landschaft. Ich sah eine Landschaft, deren Aussehen kein Mensch je gesehen haben kann. Jetzt sagt Clark, ein ordentlicher Bericht über Pollock muss die Banalität dieser Aussagen respektieren, ebenso wie ihren tödlichen Ernst, während er immer vor Augen haben muss, dass die Bilder, die sie begleiteten, nicht im Mindesten banal waren. Also hier trennt Clark ganz klar zwischen der Künstlertheorie, die eben ja, in ihrer Verarbeitung der Kunst unzulänglich bleibt, von der Kunst, die nun als solche gewürdigt werden müsse, auch wenn man sozusagen Respekt dieser Künstlertheorie Respekt zollen muss. Das ist eben sozusagen dieser schmale Grat, also hier, auf dem man wandeln muss. Clark selbst hat nun eine Deutung vertreten, die im Anschluss an seine marxistische Ausrichtung nun versucht, den Klassencharakter einer solchen Malerei zu thematisieren. Also für ihn ist Pollocks Malerei ein Ausdruck, es ist doch ein Ausdruck für Clark, da ist dann auch schon das Problem, aber er versucht nun Pollocks Malerei als Ausdruck dessen zu verstehen, was die bürgerliche Kultur nun ausgegrenzt hat. Also für ihn ist das der Schrei des Kleinbürgers, des Proletariers. Also Pollock macht für ihn Qualitäten gangbar oder trägt sie in die Salons und in die Ausstellungshallen, die bürgerliche Kultur verdrängt hat und die aber, und das ist der böse Traum des Modernismus, die von dieser Kultur dann doch wieder absorbiert worden ist. Also ich lese noch mal ein Stückchen vor. Was sollen wir als Betrachter nun? Vielleicht dazu nochmal hier. Was sollen wir als Betrachter nun mit den Zeichen im Bild anfangen, den Zeichen der Diskontinuität und Ziellosigkeit, der unglaubwürdigen Rohheit und Unordnung, abrupten Richtungsänderungen, Widersprüchlichkeiten, Gekritzel, Episoden, rhetorischer Exzesse, zerbrochenes Glas, Drahtgeflecht, konvulsivisch aus Tuben gequetschte Farbspiralen, Handabdrücke, Spritzer und Klumpen, grelle industrielle Farben, all diese Elemente in dem Werk, die Anzeichen von Verwirrung hinterlassen, die darauf bestehen, dass diese Bilder keinerlei Regeln gehorchen oder zumindest keinen uns bekannten Regeln, keinen Fluchtlinien, keinem Raum, keinem Gesamtheitsdenken, das den Teilen vorausgeht. So tun, als ob diese Aspekte nicht da wären, als ob sie nichts zu bedeuten hätten, als ob sie in der Gesamtheit verschwindet. Also das ist für ihn die Spitze gegen Freed. Also er wendet sich gegen die Deutung von Michael Freed, der Pollock eben auf das Merkmal des Optischen, also doch auf eine Ganzheitssicht festschreibt. Und so meint Clark eben diese ganzen Dissonanzen, Widersprüche und diese Uninartikuliertheit von Pollocks Werk nun außen vor lässt. Also das ist seine Kritik. Also er plädiert eben für eine Wahrnehmung von Dissonanz, die er allerdings jetzt vielleicht nicht in einem solchen Werk gesehen hätte, vielleicht eher in Number 1A, das ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Und er ruft hier Adorno zur Hilfe tatsächlich, um dieser Dissonanz nun Herr zu werden, um die zu artikulieren. Adorno ist hier eine Hilfe. Zitat, die Dissonanz, Signum aller Moderne, gewährt auch in ihren optischen Äquivalenten dem lockenden sinnlichen Einlass, indem sie es in seine Antithese, den Schmerz, transfiguriert. Ein anderes Zitat, Dissonanz ist die Wahrheit über Harmonie. Wird diese streng genommen, so erweist sie nach dem Kriterium ihrer selbst sich als unerreichbar. Dann kommt der Mimesis-Begriff. Dissonanz ist so viel wie Ausdruck. Das Konsonierende, Harmonische will ihn sänftigen, beseitigen. Lässt Ausdruck kaum anders sich vorstellen, denn als der von Leiden, Freude hat gegen allen Ausdruck, spröde sich gezeigt, vielleicht weil noch gar keine ist und Seligkeit wäre ausdruckslos. Also das sind die schwierigen Sätze von Adorno und ich wollte nur darauf hinweisen, dass Clark nun Adorno rezipiert, aber nun ganz stark eben auf seinen Mimesis-Begriff abhebt, über den er nun so etwas wie eine Ausdrucksqualität, also eine positive Qualität, dann doch aufrecht erhält, also diesen Klassenausdruck nun festhält. Also für Clark spielt eigentlich diese Figur der Selbstbezüglichkeit nicht so eine tragende Rolle. Also er sieht auch nicht den Weg zum Drip-Painting, sondern für ihn ist diese exzessive, konfliktuöse, zum Teil aber auch harmonische Kunst von Pollock eben eine Sprache, die in ihrer antibürgerlichen Qualität, also als Schrei gewissermaßen, das ausdrückt, was noch nicht kolonisiert worden ist von der bürgerlichen Gesellschaft, aber dann angeeignet wird. Und jetzt gehe ich mal kurz weiter, von der Mode etwa, von der Modeindustrie, die hier Pollock dann doch zum Tapetenmuster herabwürdigt oder als Designvorschlag aufgreift. Das ist allerdings nicht eine Neuheit, also was Clark auch nicht reflektiert, sondern das ist etwas, was schon mit Mondrian und seiner Nachgeschichte spätestens zu verzeichnen ist, diese Absorption der modernistischen Formensprache durch die Kulturindustrie, um es mit Adorno zu sagen. Also das Linke ist eine Abbildung von 1944, also kurz nach Mondrians Tod, ist dieses Atelier geöffnet worden und ist erlaubt worden, dort Modeaufnahmen zu machen. Man sieht hier Broadway Boogie Woogie und rechts, das ist jetzt ein Bild von 1966, hier werden Yves Saint Laurent Kleider aufgeführt, Mondrian Kleider, die die Führerinnen des Remente Museums tragen. Ja, und auch Pollock selbst ist 1949 zum ersten Cultural Hero ausgerufen worden von den Medien. Er ist also nur zwei Jahre später, nach diesem Eklat von 1947, wo er noch verlacht worden ist wegen seiner Tapetenmuster, hier wird er dann aufgebaut zum größten Künstler Amerikas, es wird ihm ein Cowboy-Image gegeben und so weiter. Also hier beginnt ja dieser Ausverkauf, diese Vereinnahmung der Avantgarde als Rhetorik der Freiheit, die im Kalten Krieg benutzt wird, um sie dem Ostblock entgegenzuschleudern als eine Sprache der individuellen Freiheit, wie sie der Westen garantiert. Ja, von hier aus, also auch von diesem Ansatz, den ich, Harold Rosenberg angelegt hat an die Malerei von Pollock, aus diesem Ansatz ergibt sich auch die Auswertung Alan Kaprows für das Happening, der nun das Erbe Pollocks folgendermaßen bestimmt. Pollock, as I see him, left us at the point where we must become preoccupied with and even dazzled by the space and objects of our everyday life, either our bodies, clothes, rooms, or, if need be, the vastness of 42nd Street. Not satisfied with the suggestion, through paint, of our senses, we shall utilize the specific substances of sight, sound, movements, people, odors, touch. Objects of every sort of materials for the new art, paint, chairs, food, electric and neon lights, smoke, water, old socks, dog, movies, a thousand other things which will be discovered by the present generation of artists. Also das ist die Lehre, die Alan Kaprow aus Pollocks vermeintlichem Action Painting bezieht, also einer Sicht auf seiner Malerei, die die Handlung überbetont, die die Leinwand in ihrer Aktivität eben gerade nicht wahrnimmt, sondern eben den Ausdruck des Künstlers. Wir werden dann sehen, dass dieser dass die nächste Generation, nämlich die Pop-Art, Lichtenstein, aber auch Twombly, als jemand, der ja das All-Over nochmal modifiziert hat, dass diese Künstler den kritischen Impuls erneuert haben und also das Action-Painting, also dieses vermeintliche Action-Painting, also oder das zur Aktion entgrenzte Malen dann wieder eingeholt haben, indem sie, und ganz besonders Lichtenstein, diese Vereinnahmung der Avantgarde durch die Kulturindustrie selbst zum Thema gemacht haben. Das ist dann der Schritt, den die Pop-Art tut. Also hier sind wir noch eben inmitten der Kalten Kriegsrhetorik, die eben nicht von Greenberg und seinem Formalismus genährt wird, sondern von Rosenbergs Ideologie eines neuen Realismus. Also dass der Satz von Rosenberg, den ich noch nicht zitiert habe, lautet, die Aktionsmalerei ist von derselben metaphysischen Substanz wie die Existenz des Künstlers. Die neue Malerei hat jede Trennung von Kunst und Malerei aufgehoben. Ganz genau so wird es dann auch in Westdeutschland verkündet. Also auf der zweiten Documenta wird dann Pollock als ein Modellfall von Menschheitskultur gewürdigt und Haftmann, also der ein Standardwerk zur abstrakten Malerei geschrieben hat in den 50er Jahren, spricht von der Choreografie einer Lebensspur. Also Sie sehen, dass hier dieses Drip-Painting aus der Kunst- und Bildgeschichte herausgelöst worden ist. Und man, also denke ich, doch eher an dieser formalistischen Deutungsperspektive ansetzen sollte, die hier diesen Selbstbezug immerhin festhält. Ja, ich gehe jetzt doch mal schleunigst zum nächsten über. Ja, in den 50er Jahren wird die informelle Abstraktion, das sogenannte Action Painting, der abstrakte Expressionismus zu der kanonischen Form der modernen Malerei. Hier nur zwei andere Beispiele, Franz Klein und Willem de Kooning. Willem de Kooning ist übrigens der Künstler, den Harold Rosenberg im Blick hat, wenn er von Action Painting spricht. Er meint nicht Pollock, er meint de Kooning und weist ihm diese existenzielle Ausdruckskraft zu, die er vom Action-Painting erwartet. Pollock ist für ihn eigentlich ein nicht ernstzunehmender Alkoholiker, den er gar nicht schätzt. Nichtsdestotrotz hat sich dieses Etikett Action-Painting auch für Pollock eingebürgert. Sie sehen, dass diese Gemälde viel stärker oder anders als das Drip-Painting eben von der einzelnen Geste und von der Heftigkeit und Ausdruckskraft der malerischen Geste leben, auch wenn man sagen muss, dass eine solche gigantische Pinselstrich-Architektur nicht etwa nun aus einem impulsiven Malakt hervorgegangen ist, also auch Klein reflektiert Figur und Grund, also auch eher lässt jetzt nicht die Illusion einfach bestehen, dass wir hier ein solches schwarzes Gebilde vor einem weißen Hintergrund haben, sondern er setzt zum Beispiel weiße Partien auf, die dann diesen Raumwert des Weiß wieder zurücknehmen und auf diese Weise eben Schwarz und Weiß auch von ihrer Form, Hintergrundbedeutung loslösen. Bei de Kooning ist diese expressive Qualität der gesturalen Malerei am stärksten ausgeprägt. Man kann vielleicht noch etwas von der Women-Serie erahnen. Diese zwei Dreiecke scheinen mir sozusagen so ein Moment der, also eine Assoziation weiblicher Brüste zuzulassen. Also es sind Konnotationen an Inkarnat, an Figur da, also überhaupt ist ein ganz starker Ausdruckscharakter dieser sinnlichen Farbigkeit gegeben. Das wäre also die gestische Richtung, die auch von Mark Tobey, Philip Guston, Robert Motherwell, Achille Gorki und so weiter vertreten werden. Die andere Richtung des abstrakten Expressionismus ist die Farbfeldmalerei. Clifford Still fängt schon in den früheren 40er Jahren an mit dieser sehr interessanten, radikalen, mit diesem Zumalen des Bildes, aus dem nun einzelne amorphe Flecken auftauchen und aufgesetzt sind oder dahinter erscheinen. Das ist eben unklar, dieses Verhältnis, das ist ganz sophisticated. Sieht etwas aus wie Nouveau Realisme, also so wie abgerissene Plakatwände. Also auch an diesem Modell hat Newman, auf den wir dann zu sprechen kommen, sich gebildet. Mark Roscoe hat eine ganz andere Art und Weise, mit der Linie, mit dem Rand der Farbfläche umzugehen. Beiden gemeinsam ist eben im Unterschied zur gestischen Richtung das Vertreiben der Farbe, die flächige Ausbreitung der Buntfarbe, also der Versuch, die Farbe zu emanzipieren, wenn man es emanzipatorisch, wenn man diese Freiheitsrhetorik benutzen will, und dadurch, also was uns hier interessiert, die Linie zu kritisieren, die Linie als gestaltgebende Kraft zu dementieren. Sie sehen, dass Mark Roscoe hier durch das Verschwimmenlassen der Ränder, durch ganz subtile Schichtungen der Farbe diese Grenze markiert und zugleich wieder zurücknimmt, also auch Tiefenräume schafft, die trotz der Flächigkeit dieser Komposition spürbar sind. Newman ist nun auf jeden Fall der radikalste Künstler unter diesen Farbfeldmalern. Er hat also 1947, im selben Jahr als Pollock sein Drip Painting erfunden hat, auch eine ganz singuläre Technik erfunden, nämlich diese Technik, die in One Moment zum ersten Mal Gemälde wird. In that painting I got rid of atmosphere, so sein Kommentar zu diesem ersten originären Sipp-Gemälde, das er One-Ment, also wörtlich Einzigkeit, nannte. Ein Kunstwort, das seinen Anspruch deutlich macht, die metaphysische Qualität des Kunstbildes, seinen Anspruch, das Absolute gegenwärtig zu machen, unterstreicht. Also ebenso wie Moment oder Genesis, The Word, The Command, also das sind alles sozusagen solche Bildtitel, die er da wählt. Allerdings hat Newman selbst diese Option an einen Nullpunkt der Malerei gebunden, aus dem diese metaphysische Qualität wiedergeboren worden sei. Er hat erst später, also etwa 10 Jahre später, Anerkennung gefunden, während Pollock und die gesturale